Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, dem 18. August. Dies sind die heutigen Themen. Die Schweizer Atomkraftwerke stehen still. Derweil sorgt das Sorgenkind Betznau 1 wieder kräftig für Schlagzeilen. Dann von Massenprotesten kann keine Rede sein. Eine alternative Analyse der Demonstrationen in Brasilien. Und Staat und organisiertes Verbrechen bedrohen den freien Journalismus in Mexiko. Am Mikrofon begrüßt Lucia Vasella.
Rabe Info.
Zuerst die Nachrichten von und mit Philippe Blanc.
Dem Kanton Bern mangelt es nach wie vor an einer Asylstrategie. Zu diesem Schluss kommt die Geschäftsprüfungskommission des Bernischen Grossen Rates. Die Kommission beobachtet die Arbeit des kantonalen Migrationsamts, seitdem vor 2 Jahren schwere Vorwürfe erhoben wurden. Ein wichtiger Kritikpunkt betraf auch die Finanzflüsse. Diese seien im bernischen Asylwesen schlicht intransparent, hieß es damals. Auch dieses Problem besteht weiterhin, heißt es im Bericht der GPK. Allgemein habe sich die Situation jedoch verbessert. Die meisten Empfehlungen des Parlaments seien ganz oder teilweise umgesetzt worden, schreibt die Geschäftsprüfungskommission. Das Frauenrentenalter 65 kommt näher. Nach dem Bundesrat stellt sich auch die Sozialpolitische Kommission des Ständerates SGK hinter den Vorschlag von SP-Bundesrat Berse. Zudem soll der Umwandlungssatz in der zweiten Säule gesenkt werden. Das sind massive Rückschritte, kritisiert der Schweizerische Gewerkschaftsbund SGB. Die Senkung des Umwandlungssatzes komme der größten Rentensenkung aller Zeiten gleich. Besonders betroffen seien wieder einmal die Frauen. Sie seien bereits bei den Löhnen benachteiligt und erhalten deshalb oft magere Pensionskassenrenten. Positiv sei hingegen, dass die Sozialpolitische Kommission die AHV-Renten um 70 Franken pro Person erhöhen will. An der World Skills Competitions schneidet die Schweizer Delegation gut ab. Eine Gold-, 7 Silber- und 5 Bronzemedaillen gewannen die jungen Schweizer Berufsleute. Die 43. Berufsweltmeisterschaft fand dieses Jahr in Sao Paulo in Brasilien statt. Besser als die 40 jungen Berufsleute aus der Schweiz waren einzig die Delegationen aus Brasilien, Korea und Taiwan. In den beiden ersten Septemberwochen beschäftigt sich das Rabe übrigens intensiv mit der Berufsbildung. In der zweiten Staffel des Berufsbildungsradios stellen wir verschiedenste Berufsporträts von der Straßenbauerin bis zum Forstwart vor. Alle Infos dazu gibt's auf rabe.ch unter der Rubrik Sendehinweise. Schweizer Behörden lobbyieren in Kolumbien für Novartis und ihre Patentrechte. Das kritisiert die entwicklungspolitische Organisation Erklärung von Bern zusammen mit anderen NGOs in einem offenen Brief an den Bundesrat. Kolumbien prüft derzeit die Möglichkeit, ein Generika für das Antikrebsmedikament Glivec von Novartis auf den Markt zu bringen. Seitdem Novartis in Kolumbien über ein Patent für Glivec verfügt, sind die Kosten für Leukämie- und Magen-Darm-Krebsbehandlungen stark gestiegen. Organisationen der kolumbianischen Zivilgesellschaft fordern deshalb ein Generika für Glivec. Trotz der bekannten Probleme im kolumbianischen Gesundheitswesen versuchen die Schweizer Behörden aber, dieses Generika zu verhindern. Ein Generika hemme die Innovationskraft der Pharmabranche, meint das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO. Laut der Erklärung von Bern sei dieses Argument aber nicht haltbar. Glivec sei nicht zuletzt mittels öffentlicher und nicht etwa privater Gelder entdeckt worden. Und nun zum Wetter. Morgen ist es zunächst stark bewölkt und zeitweise regnet es. Im Laufe des Tages verbessert sich das Wetter. Es gibt Aufhellungen bei 17 bis 20 Grad. Am Donnerstag ist es zuerst noch bewölkt mit einzelnen Niederschlägen. Im Tagesverlauf scheint dann immer mehr die Sonne. Es wird voraussichtlich 20 bis 23 Grad warm. Am Freitag ist es im Flachland wieder sonnig bei 22 bis 25 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Seit Montagnacht produziert die Schweiz keinen Atomstrom mehr. Sämtliche 5 Kernkraftwerke stehen still, die meisten wegen Jahresrevisionen. Die Schweizer Stromversorgung funktioniert also auch ohne Atomstrom. Und das ist sehr beruhigend zu wissen, angesichts der beunruhigenden Unregelmäßigkeiten, die nun ans Licht kommen. Betznau 1, das älteste Atomkraftwerk der Welt, leidet an mehr als nur Altersschwäche. Mitte Juli wurde es wegen Problemen am Reaktordruckbehälter abgeschaltet. Gestern dann wurde bekannt, dass sehr wichtige Dokumente zu eben diesem Reaktordruckbehälter irgendwie verloren gegangen sind. Wilmar All fragte Florian Kasser, Atomexperte bei Greenpeace, was denn das für wichtige Dokumente seien, die bei Betznau 1 verloren gegangen sind.
Das sind Dokumente zum Herstellungsprozess von diesem Reaktordruckbehälter. Also der Behälter, das ist ein riesiger Stahlkonstrukt, 10 Meter hoch, das wird in einem speziellen Verfahren geschmiedet und diese Dokumente belegen eine spezielle Etappe dieses Herstellungsprozesses. Und diese Etappe ist sehr wichtig, um zu beurteilen, wie widerstandsfähig, wie fest eigentlich dieser Druckbehälter ist. Es sind deshalb sehr wichtige Unterlagen.
Bei Betznau 2 gibt es dazu zahlreiche Unterlagen. Trotzdem sagen Betreiberfirma Axpo, Bundesamt für Energie, Atomaufsicht ENSI, unisono, die Axpo habe nicht irgendwie fahrlässig wichtige Informationen vernichtet. Stattdessen habe man bei Betznau 2 einfach mehr Unterlagen aufbewahrt als zum damaligen Zeitpunkt gesetzlich vorgeschrieben. Was sagen Sie dazu?
Ich habe Mühe, dieser Darstellung Glauben zu schenken, weil dieser Herstellungsschritt ist sehr gut dokumentiert und nicht nur beim Betreiber, also konkret bei Betznau, sondern diese Informationen müssten auch beim Hersteller, bei der Schmiede und wahrscheinlich auch bei der Atomaufsicht vorhanden sein. Deshalb verstehe ich nicht, dass man diese Informationen einfach nicht mehr findet. Ich finde, um Widerstandsfähigkeit, also die Sicherheit dieser Behälter beurteilen zu können, müssen diese Informationen vorhanden sein.
Derzeit ist ja Betznau 1 stillgelegt, genau eben wegen Problemen im Reaktordruckbehälter. Gibt es denn irgendwelche Möglichkeiten, jetzt auch ohne diese Dokumente den Reaktor wieder aufzuschalten?
Ja, ich befürchte, dass auch ohne diese Dokumente diese Frage beantwortet wird, ja, wie sicher ist jetzt der Reaktordruckbehälter in Betznau? Es ist aber von mir aus sehr problematisch, weil weder die Axpo noch die Aufsichtsbehörde ENSI genau sagen kann im Moment, woher diese Schwachstellen, diese Materialfehler stammen. Und wenn diese Frage nicht abschließend geklärt wird, dann darf einfach ein Atomkraftwerk, und wir kennen das Gefahrenpotenzial eines Atomkraftwerks, nicht wieder in Betrieb gehen. Ganz klar.
Wie haben denn die Betreiberfirma Axpo oder die Atomaufsicht ENSI denn bemerkt, dass diese Unterlagen fehlen?
2012 wurden zahlreiche Risse in 2 belgischen Atomkraftwerken entdeckt und das hat plötzlich fast eine Alarmwelle bei den Atomaufsichten in Europa ausgelöst. Plötzlich hat man gemerkt, okay, diese Reaktordruckbehälter, das ist eigentlich das Kernstück, das Herzstück einer Atomanlage, könnten Schwachstellen aufweisen. Und das ENSI hat dann die Betreiber in der Schweiz aufgefordert, alle Informationen zur Herstellung des Druckbehälters einzureichen. Und dann haben sie festgestellt, dass bei Betznau Informationen schlichtweg fehlen.
Somit kann man aber auch davon ausgehen, dass bei den anderen Atomkraftwerken in der Schweiz, bei den Reaktordruckbehältern, dass die in Ordnung sind?
Nein, das kann man nicht. Bei den anderen sind offenbar die Unterlagen vorhanden, die Herstellungsunterlagen. Aber bei den meisten hat man die eigentliche Prüfung, also am Reaktordruckbehälter selbst, mit einem Ultraschallgerät gar nicht vorgenommen oder nur stichprobenweise. Und das ist für uns sehr problematisch. Greenpeace fordert, dass alle 5 Reaktordruckbehälter jetzt lückenlos geprüft werden, weil nur dann kann sichergestellt werden, dass diese Druckbehälter keine Schwachstellen aufweisen.
Also sprich, trotz Alarmsignal aus Europa wurden nicht alle Reaktordruckbehälter intensiv angeschaut?
Man muss wissen, dass diese Ultraschallprüfung kompliziert und sehr teuer ist. Deshalb hat das ENDI zugelassen, dass beispielsweise bei Mühleberg nur eine kleine Stichprobe überprüft wird. Und sie behaupten jetzt, dass diese Stichprobe repräsentativ ist für den Gesamtzustand, also das Gesamtmaterial. Mit dieser Darstellung bin ich wirklich absolut nicht einverstanden, weil Schwachstellen offensichtlich auch vereinzelt im Material auftreten können. Und deshalb nur eine vollständige Prüfung könnte die Zweifel an die Sicherheit ausräumen.
Soweit Florian Kasser, Atomexperte bei Greenpeace Schweiz. Für Donnerstag hat Greenpeace neue Enthüllungen zu Betznau 1 angekündigt. Wir bleiben dran.
Zwanzig Jahre Krieg, ist alles für den Atomausstieg. Frieden war, wir hatten gesiegt, heute schreien wir wieder Atomausstieg. Frieden war, wir hatten gesiegt, heute schreien wir wieder Atomausstieg. Atomkraftwerke werden weiterlaufen, Politiker, sie lassen sich kaufen. Lobbyisten werden sich nicht raushalten, wollen ihre Macht behalten. Die Menschen starben in dem Krieg, das alles für den Atomausstieg. Frieden war, wir hatten gesiegt, heute schreien wir wieder Atomausstieg. Frieden war, wir hatten gesiegt, heute schreien wir wieder Atomausstieg. Vattenfall, RWE, E.ON und DNBW sind der Grund, warum wir aufstehen, sind der Grund, warum wir hier stehen. CDU und raus willst du, Revolution geht anders und zwar so. 20 Jahre Krieg, das alles für den Atomausstieg. Frieden war, wir hatten gesiegt, heute schreien wir wieder Atomausstieg. Frieden war, wir hatten gesiegt, heute schreien wir wieder Atomausstieg. Je länger ein AKW laufen kann, desto mehr Störfälle häufen sich an. Ein Riesenexperiment vor deiner Tür, der Super-GAU, er wird riskiert. 25 Jahre Krieg, ist alles für den Atomausstieg. Frieden war, wir hatten gesiegt, heute schreien wir wieder Atomausstieg. Frieden war, wir hatten gesiegt, heute schreien wir wieder Atomausstieg. Kinder sterben nicht ohne Grund, vermehrt um ein AKW herum. Wer denkt an die Kinder mit Leukämie? Bestimmt nicht die Herren der Atomlobby. So viele Menschen starben in dem Krieg, das alles für den Atomausstieg. Frieden war, wir hatten gesiegt, heute schreien wir wieder Atomausstieg. Frieden war, wir hatten gesiegt, heute schreien wir wieder Atomausstieg. Denn die Atomkraftwerke werden weiterlaufen, Politiker, sie lassen sich kaufen, Lobbyisten werden sich nicht raushalten, sie wollen ihre Macht behalten. 25 Jahre Krieg, das alles für den Atomausstieg. Frieden war, wir hatten gesiegt, heute schreien wir wieder Atomausstieg. Frieden war, wir hatten gesiegt, heute schreien wir wieder Atomausstieg.
Rabe Info.
In Brasilien gehen derzeit wieder die Massen auf die Straße und fordern den Rücktritt der Regierung von Dilma Rousseff. Die Politik der linken Arbeiterpartei habe versagt, die Partei versinke im Sumpf der Korruption, so die Berichte in den brasilianischen und den internationalen Medien. Tatsächlich sind letzten Sonntag erneut viele Menschen auf die Straße gegangen. Von Massenprotesten zu berichten aber sei weit gefehlt, meint die Brasilianerin Anunciada Reis, Aktivistin der Arbeiterpartei. Wilma Rall hat mit ihr gesprochen.
Die Partei, die in Brasilien die Manifestation organisiert. Die Partei, die letzte Wahl verloren haben, Präsidentenwahl verloren haben. Die Brasilianer, die Manifestation war, sie sind die Reiche. Viele Familien von Politikern, viele Freunde von Politikern. Und sie feuern diese Leute an und sie zwingen diese Leute sogar, dass sie müssen gehen.
Laut Anunciada Reis steht hinter den aktuellen Protesten nicht das brasilianische Volk, sondern die Opposition. Eine Opposition, die alles daran setze, dass Präsidentin Dilma Rousseff und ihre Arbeiterpartei die Sessel räumen müssen, unter anderem mit ihrer Kontrolle über die Medienkonzerne und die Berichterstattung.
Die Medien in Brasilien, Fernseher, die alle im Haus hat, sie machen Dilma so schlecht, jeden Tag. Und die Leute, viele Leute glauben das. Und viele Leute sind unsicher. Aber sie waren nicht. Sie bleiben still und sie warten.
Natürlich würden die Menschen in Brasilien mit steigenden Lebenshaltungskosten kämpfen und dafür auch auf die Straße gehen. Aber welches Land kämpfe denn nicht mit den Auswirkungen der Wirtschaftskrise, fragt sich Anunciada Reis. Der politische Kurs der Arbeiterpartei, zuerst unter Lula da Silva, dann unter Dilma Rousseff, habe vor allem für die ärmeren Schichten Brasiliens viele Verbesserungen gebracht.
In Brasilien hat früher viele Familien Häuser gebaut. Tausende Häuser gebaut für die Brasilianer. Heute hat alle Wasser zu Hause und der Strom. Und sie hat viele Universitäten in verschiedenen Orten, wo die jungen Menschen müssen nicht in die Großstädte mehr gehen. Viele Familien könnten das nicht leisten. Und was? Programm Medico para Todos. Sie haben von Kuba Ärzte nach Brasilien genommen. Heute nicht hat auf dem Land viele Ärzte, wo die Leute dort sie behandeln lassen können. Und das finde ich gut, finde ich super.
All diesen Errungenschaften zum Trotz, Brasilien steckt in der Krise. Grund ist neben der kränkelnden Wirtschaft vor allem der riesige Korruptionsskandal, der das Land derzeit erschüttert. Involviert sind Dutzende Unternehmen und PolitikerInnen aller Parteien, die für Schmiergelder lukrative Aufträge vergeben oder erhalten haben. Im Kreuzfeuer steht vor allem die regierende Arbeiterpartei und Dilma Rousseff selbst, obwohl erst kürzlich der oberste Ermittler bestätigt hatte, es gebe keinerlei Hinweise, dass die Präsidentin involviert sei. Für Anunciada Reis ist klar:
Korruption gab es, seit ich geboren bin. Niemand hat etwas gemacht. Und das Problem ist die Untersuchung. Dilma ist die Führung von das. Und sie wissen genau, sie sind alle involviert. Und diese Manifestation ist nicht wegen der Korruption selber. Weil die Organisatoren sind all Korrupte. Sie wollen in jedem Fall, egal wie, die Präsidentin Dilma weg von Brasilien nehmen.
Die Opposition fordert also einen Machtwechsel, hat aber selber laut Anunciada Reis keine geeigneten KandidatInnen, die anstatt der Arbeiterpartei das Land regieren könnten.
Sie haben keinen niemand, das ist das Problem. Keine Partei hat niemand. Wenn eine gute Person nachher wird, werden die Brasilianer vielleicht einverstanden. Aber wer?
Rabe Info.
Kürzlich wurde der Journalist und Fotoreporter Ruben Espinosa in Mexico City getötet. In der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen liegt Mexiko auf den hinteren Rängen, auf Platz 148 von 180 Staaten. Michael Nicolai von Radio Korax hat mit der Medienwissenschaftlerin und Journalistin Letizia Hillenbrand gesprochen und sie gefragt, wann Journalistinnen und Journalisten mit ihrer Berichterstattung die höchsten Risiken eingehen.
Mexiko ist sehr gefährlich für Journalisten, die Korruptionsskandale aufdecken, die über die Verstrickung zwischen Politiker und die organisierte Kriminalität, aber auch über die sozialen Protesten berichten, sehr gefährlich. Von 2000 bis 2015 sind in Mexiko 103 Journalisten ermordet worden. Und das letzte Opfer war gerade Ruben Espinosa, Fotoreporter, der in Mexiko-Stadt am 31. Juli brutal ermordet worden ist.
Jetzt hast du gesagt, Journalisten, die kritisch berichten über Verstrickungen von Staat und krimineller Organisation, aber auch über soziale Bewegungen, sind grundsätzlich gefährdet. Von wem geht denn die Gefahr aus?
Die Organisation Artikel 19 und Periodistas de Pie dokumentieren, dass eigentlich 14% von der Aggressionen gegen Journalisten aus der organisierten Kriminalität kommen und über 40% aus den mexikanischen Politiker und Staatsbeamten. Also der Gefahr kommt aus eigenen Stadt.
Was heißt das für die Arbeit von Journalisten? Wie sieht denn die konkret aus?
Die Realität ist, dass du als Journalist wird erstmal Morddrohungen bekommen, Einschüchterungen und den Ton wird zugenommen. Das heißt, wenn du auf der Straße gehst, kannst du vielleicht belästigt werden, dann drohen deine Familie auch etwas anzutun und kannst du nachher geschlagen werden, geprügelt werden, entführt bis zum Mord.
Wie hat denn diese Situation die Medienlandschaft verändert?
Es gibt eine Autozensur, das heißt, die Journalisten, um nicht selbst in Gefahr zu bringen, beginnen über diese Themen, die wir schon genannt haben, nicht mehr zu berichten, obwohl keine direkte Einschüchterung bekommen haben. In Mexiko gibt es nicht so viele unabhängige Zeitungen. Und wenn die, die unabhängig sind, beginnen weniger zu berichten, dann ist es klar ein Demokratieverlust für das Land.
Was sind denn Strategien von Journalistinnen und Publizisten, um damit umzugehen?
Diese Organisation, Artikel 19, Periodistas de Pie, andere Menschenrechtsorganisationen, versuchen sich Mechanismen, Schutzmechanismen zu beginnen, um die Journalisten zu schützen. Von Seite der Regierung haben es 2012 ein neues Gesetz verabschiedet. Und das neue Gesetz ist ein Schutzmechanismus für die betroffene Person, deren Familien und Arbeitgeber. Aber dieses Mechanismus hat nicht funktioniert, weil die Angriffe an Journalisten ist nicht zurückgegangen. Und das Problem ist, dass in Mexiko die Täter werden nicht verfolgt. Also von diesen 103 ermordeten Journalisten ist keine sachgemäß aufgeklärt worden.
Es gibt ja in verschiedenen Regionen so eine Zivilgesellschaft, die sich gegen die grundsätzliche Situation ihrer selbst erstmal versuchen zu organisieren. Wie sieht denn die Zivilgesellschaft auf diese Situation von Presse und Medien?
Aufgrund der zahlreichen und zunehmenden Angriffe, nicht nur gegen Journalisten, sondern auch gegen uns Bürger, beginnt die Zivilgesellschaft zu protestieren. Aber Mexiko ist sehr groß und leider kann man nicht sagen, dass alle Schichten der Gesellschaft protestieren. Aber es gibt eine große Empörung unter den Mexikanern. Aber das reicht nicht. Allein protestieren reicht es nicht. Wir müssen uns zusammentun, wir müssen uns organisieren und wir müssen konkrete Forderungen, wie zum Beispiel den Rücktritt des Präsidenten und die Ausarbeitung einer neuen Verfassung voranzutreiben.
Gibt es aus deiner Sicht Kräfte, die Mexiko aus dieser Misere rausbringen könnten?
Meiner Meinung nach ist es, dass wir von keinem Politiker etwas erwarten können. Die Kraft ist die Gesellschaft selbst. Wir müssen uns, wie gesagt, organisieren. Wir müssen uns auch Beispiele nehmen, wie der von den Zapatisten, die seit 20 Jahren in Mexiko kämpfen für Autonomie. Die zapatistischen Gemeinden sind die nicht gefährlich sind. Und daher müssen wir solche Beispiele nehmen und wir müssen uns versuchen, in jede Gemeinde umzusetzen. Wir können uns organisieren. Wie können wir uns schützen vom Staat, aber auch von der organisierten Kriminalität?
Soweit die Medienwissenschaftlerin und Journalistin Letizia Hillenbrand.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Und soweit vom Rabe Info vom 18. August. Alle vergangenen Infosendungen gibt's auch zum Nachhören als Podcast auf www.rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen, wie gewohnt um 11 Uhr vormittags. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilma Rall, Philippe Blanc und Radio Korax. Am Mikrofon verabschiedet sich Lucia Vasella. Habt's gut und bis morgen.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.